Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Krieg in Europa. Und plötzlich stellen sich grundsätzliche Fragen ganz neu und alte Gewissheiten sind wie weggewischt. Was gibt jetzt eigentlich noch? Orientierung, ethische Orientierung? Brauchen wir eine neue Lehre vom gerechten Krieg? Hat der kirchliche Pazifismus ausgedient oder gerade nicht? Dazu habe ich mir einen Gast per Zoom in meinen Podcast eingeladen, Roger Mielke. Er ist Militärdekan in Koblenz. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind zwar Kollegen, haben uns aber nie so richtig gesehen, aber er hat kürzlich einen sehr interessanten Text geschrieben auf der Webseite der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen, die immer gut ist für eine aktuelle theologische Debatte. Jetzt sind wir per Zoom zusammen. Vielen Dank, dass Sie ja für dieses Gespräch bereit sind, Roger Mielke.
Ja, danke. Ich freue mich, Herr Klausen.
Ich hoffe, dass der Sound in Ordnung ist per Zoom und ich werde zwischendurch bestimmt noch ein, zwei Mal ein bisschen husten, weil ich den Rest von Corona mir aus dem Leibe atme. Aber um zu starten, weil nicht jeder weiß, was eigentlich ein evangelischer Militärdekan ist und tut, wollen Sie das mal kurz beschreiben, was eigentlich Ihre Aufgaben sind?
Ja, gerne. Ich arbeite als Militärseelsorger hier in Koblenz an einer zentralen Bildungseinrichtung der Bundeswehr. Das ist das Zentrum Innere Führung. Innere Führung, das ist sozusagen das Leitbild für die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Es ist sowas wie ein ethisches Bild, das dem deutschen Soldaten, der deutschen Soldatin sozusagen vorgehalten wird, nämlich gewissensgeleiteter Gehorsam, Staatsbürger in Uniform, lebendige Einbindung in die Demokratie. Es geht um eine ethische, um eine normative Grundhaltung, die Grundlage für den Soldatenberuf überhaupt ist. Und da spielt die Militärseelsorge auch eine gewichtige Rolle, nicht als Legitimationsinstanz wie manche verdächtigen, sondern als kritisches Gegenüber, als ein Stück Zivilgesellschaft im Militär, die eben wichtige normative Grundhaltung auch einbringt.
Dann sind Sie ja mittendrin in den Debatten, die gerade laufen. Ich jetzt mit der Militärseelsorge gelegentlich mal Kontakt habe, aber das nicht wirklich ein echter Arbeitsschwerpunkt von mir gewesen ist. Ich staune selbst über mich selbst und viele andere, wie in kürzester Zeit, natürlich durch die dramatischen Ereignisse, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, sich Debatten drehen. Plötzlich werden ohne größere Debatten im Bundestag 100 Milliarden zur Verfügung gestellt. Wo waren die eigentlich vorher? Und plötzlich ohne größere Debatten stehen alle Abgeordneten auf und fast alle und geben Standing Ovations. Ein Freund von mir musste sich darüber sehr wundern, nicht weil er die Entscheidung falsch fand, sondern weil er sich über dieses plötzliche sich umdrehen so vieler, und manchmal ist das ja auch ein Impuls, den man bei sich selber hat, erfindet, also von einer sehr distanzierten Grundhaltung zur Bundeswehr, die eigentlich so typisch ist für die deutsche Gesellschaft, muss man schon so sagen, plötzlich so eine Nähe. Wie haben Sie das eigentlich wahrgenommen, dass sich plötzlich ja diese Wertschätzung der Bundeswehr einstellt, die vorher nicht da gewesen ist? Wie wirkt das auf Sie?
Ja, es ist in der Tat ja ein dramatischer Wandel. Also über viele Jahre hatten die Soldatinnen und Soldaten ja so den Eindruck, wir sind sowas wie die Schmuddelkinder der Nation, wenn es Sandsäcke zu befüllen gibt oder nach der Flut im Ahrtal aufzuräumen ist, dann sind wir gerne gesehen. Aber in unserem Kerngeschäft, Soldatin und Soldat zu sein, da sieht man uns am liebsten von hinten. Ganz interessant, in der Woche nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hatte ich ein Seminar mit jungen Offiziersanwärterinnen, Anwärtern, 23, 24-jährig an der Universität der Bundeswehr in München. Führungskräftenachwuchs sozusagen. Ich unterrichte dort ein Seminar Militärische Berufsethik und die fragte ich, was macht das denn mit Ihnen jetzt? Und das war eine sehr ambivalente Antwort, dass Sie auf der einen Seite sagten, also endlich wird anerkannt, dass wir wichtig sind. Ein bisschen wie bei einem Unternehmen, das ein Produkt produziert, das niemand benötigt und wo sich auf einmal rausstellt, es gibt einen Markt dafür. Sicherheit haben die anderen für uns produziert. Also Deutschland hat unter dem Schutzschirm der NATO, der USA gut gelebt. Und plötzlich merken wir, die Verhältnisse verändern sich. Wir müssen Sicherheit selbst produzieren. Und das wertet die Soldatinnen und Soldaten auf. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man sich mit 23 oder 24 Jahren Gedanken darüber macht, wie wird das in 10 Jahren sein? Was wird diesen Beruf prägen? Werden wir in eine neue Zeit auch militärische Auseinandersetzungen hineingehen. Das ist also alles nicht ohne Beklommenheit. Und darin spiegelt sich in den Soldatinnen und Soldaten so manches, was wir in der Gesellschaft im Ganzen ja erleben, diese Ambivalenzen, diese Verunsicherung, so dass die Orientierungsmuster, an denen wir uns bisher ausgerichtet haben, nicht mehr so richtig funktionieren und wir zusammen die Richtung neu suchen müssen.
Ihre Seminarteilnehmenden haben die sich, also ja, sie beschreiben, dass sie sich einerseits aufgewertet und gesehen fühlen und andererseits ja vielleicht der ganzen Sache auch nicht ganz trauen, weil sich solche Stimmungen auch gleich wieder auch umdrehen können. Oder war das jetzt nicht das Thema Misstrauen sagen gegenüber einer Gesellschaft, die sich der Bundeswehr plötzlich irgendwie erinnert? Ach, die gibt's ja. Oder eher die Frage wirklich, wie soll das eigentlich mit uns werden? Was sollen wir hier eigentlich machen?
Na, ich glaube, nach dieser ersten Woche Krieg war der Schock doch noch so groß, dass man sagte, wir haben es hier wirklich mit einer Zeitenwende, wie der Bundeskanzler sagte, zu tun. Der Eintritt auch in ein neues Zeitalter politischer Orientierung. Die Frage ist natürlich berechtigt. Gewöhnt man sich daran? Wird man jetzt zur Normalität, so peu à peu, wieder zurückkehren und damit wandert dann in der Aufmerksamkeitsökonomie der digitalen Gesellschaft dann auch die Aufmerksamkeit weiter? Oder ist es wirklich etwas, was dauerhaft sozusagen unsere Wahrnehmung und damit die innere Spannung fordert? Wir hatten heute Morgen Gottesdienst am Zentrum Innere Führung und im Anschluss an den Gottesdienst sprach ich mit einem altgedienten Oberstleutnant, der so sagte, naja, warten Sie mal ab, also in 2 Wochen, da haben die sich zusammengerauft, die Russen brauchen das Geld, wir brauchen das Gas und dann geht alles weiter wie bisher und die Amplituden normalisieren sich wieder. Also ich wünschte, es wäre so.
Ja, das wäre nicht das schlechteste Szenario.
Aber der Oberstleutnant hat mich damit nicht überzeugt. Ich glaube, der Wandel ist doch grundlegender.
Also ich erlebe es bei mir selber. Ich bin also wie so die meisten in meinem Jahrgang und dann bin ich noch Theologe und nochmal der dritte Sohn. Also ich musste nicht mal Zivildienst machen. Ich war einfach fein raus und merke plötzlich bei den Nachrichten, die ich aus der Ukraine wahrnehme, wie so Begriffe wie Mut und Wehrhaftigkeit und Tapferkeit und Heldentum mich irgendwie erreichen zu meiner eigenen Verstörung, weil diese Wehrhaftigkeit der Ukrainer schon heldenhaft ist und mich irgendwie auch irgendwie berührt und beeindruckt. Und andererseits las ich kürzlich einen sehr klugen Kommentar eines alten englischen Journalisten Neil Askison. Ich habe gerade von ihm ein Buch gelesen über das Schwarze Meer und der schrieb im Guardian, ob wir eigentlich bereit wären, für Estland zu sterben. Also, ne, Verteidigungsfall, sind wir dafür bereit? Und mich hat das diese Frage total erstmal schockiert, aber auch natürlich richtig berührt und angesprochen zugleich. Für das Vaterland zu sterben ist weder bei Neil Askison das Problem, weil er 90 ist und ich bin 57. Wir werden nicht als Erste eingezogen werden, aber meine Kinder sind genau in dem Alter. Also plötzlich kommt eine Ernsthaftigkeit auf Leben und Tod irgendwie zu mir, noch theoretisch, mit der ich nicht so richtig gerechnet habe. Und das ist ja eigentlich, was junge Soldatinnen und Soldaten eigentlich als Grundfrage kennen. Deshalb ist der Militärseelsorge auch wichtig, weil es hier nicht nur um ethische Orientierung geht, sondern auch um existenzielle Grundfragen. Aber ich frage mich, ob das bisher eigentlich bei der Bundeswehr auch so ein Thema war, in dieser Schärfe.
Gut, wenn man sich mal die Einsatzerfahrung der Bundeswehr anschaut, sind etwa 120.000 Soldatinnen und Soldaten in den vergangenen, sagen wir mal, roundabout 25 Jahren im Einsatz gewesen. Wir hatten tödliche Verluste etwa 50, die meisten davon durch Unfälle, also ein Blutzoll im eigentlichen militärischen Sinne des Wortes, ist der Bundeswehr Gottlob bislang erspart geblieben. Und die Frage ist, ob sich das jetzt ändert. Nun ist ja in einer postheroischen Gesellschaft, von Herfried Münkler stammt ja diese Diagnose, dass wir uns in einer solchen befinden, gibt es doch auch noch sozusagen Reservate der Tapferkeit. Das Militär ist ein solches, also die grundlegende soldatische Tugend der Tapferkeit, wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist auch eine der vier klassischen Kardinaltugenden, im Übrigen auch eine biblische Tugend, seit mannhaft, die Andrea heißt das bei Apostel Paulus in 1. Korinther 14, ist doch eine Dimension des Lebens, die es auch immer wieder neu zu entdecken gilt. Ob das allerdings für die technifizierten militärischen Auseinandersetzungen unserer Zeit eine sinnvolle Kategorie sein kann, darüber kann man sich unterhalten. Wir haben es in diesen Wochen natürlich gesehen, dass auch die postheroische Gesellschaft ihre Helden braucht und diese unglaubliche Art, wie Volodymyr Zelensky die Welt beeindruckt hat, dass aus dem Komödianten in kurzer Zeit auch ein verantwortlicher Staatsmann geworden ist, der zu begeistern verstand, der Solidarität in globaler Dimension hervorgerufen hat, das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Und Fragen, wenn wir es gesellschaftlich wenden, wie Resilienz, was macht uns eigentlich widerstandsfähig gegen Druck, auch unter Aufgaben, die im Prinzip überfordern und unter Bedingungen einer unüberschaubaren Komplexität. Darin werden diese ganz klassischen Fragen nach der Tapferkeit auf einmal wieder alltagstauglich und fordern uns heraus. In der Bundeswehr, denke ich, ist es so, dass die jungen Frauen und Männer damit wirklich sehr, sehr persönlich ringen und sich fragen, was kann ihr Beitrag dazu sein? Ich bin da immer wieder sehr, sehr beeindruckt, wenn ich mit diesen jungen Leuten diskutiere, mit welcher Ernsthaftigkeit, Offenheit, aber auch mit welchem selbstkritischen Geist die unterwegs sind. Also im Durchschnitt wirklich sehr vorbildlich, finde ich.
Sie haben ja, glaube ich, auch gelegentlich mal Begegnungen mit Militärseelsorgerkollegen aus anderen NATO-Ländern. Begegnet Ihnen da eine ganz andere Grundhaltung oder Kultur? Wir sind ja Deutschland schon ein nicht nur postheroisches, sondern ziemlich entmilitarisiertes Land, also mentalitätsmäßig, habituell.
Ja, ist ganz interessant. Also es ist natürlich rein vom Äußeren sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt beispielsweise im Januar auf einem NATO-Lehrgang für die Chaplains der NATO-Armeen und befreundeter Streitkräfte gewesen. Da war zum Beispiel der Chefimam der bosnischen Streitkräfte dabei, der eine Morgenandacht gehalten hat. Vollkommen selbstverständlich, mit größter Wertschätzung fühlt man sich da miteinander verbunden, diskutiert miteinander, war sehr, sehr beeindruckend, nicht nur kollegial, sondern irgendwo auch geschwisterlich. Aber dann ist dann der lutherische finnische Kollege dabei, der Waffe trägt und der, wenn er auf einer Patrouille mitfährt, in einem Sperrpanzer den Platz eines Soldaten oder einer Soldatin einnehmen muss und deswegen militärisch ausgebildet sein muss. Das ist ein vollkommen anderes Grundverständnis, mit dem kann ich mich über die finnische Lutherforschung wunderbar austauschen, die ich also sehr, sehr schätze, als alter Erlanger Student. Aber man merkt natürlich, es ist eine andere militärische Kultur und auch ein anderer Habitus, der dort ist, der uns abgeht. Wir sind sicher unter den Militärseelsorgen international betrachtet die zivilste und ja, darauf bin ich in gewisser Hinsicht auch stolz. Es entspricht meinem Selbstverständnis, Brückenkopf der Zivilität in der Organisation des Militärs zu sein. Andererseits merke ich auch, dass die militärischen Grundhaltungen etwas sind, das dem ich mit Respekt begegne. Also
interessant, ja.
Ich habe noch einige altgediente Kollegen vor Augen, die bewusst als Pazifisten in die Bundeswehr gegangen sind, um dort sozusagen auch den Stachel darzustellen, und erlebe heute manchmal umgekehrt, also jetzt sage ich mal bewusst Kollegen, weil es mehr Männer als Frauen sind, die unter so etwas wie eine Überidentifikation mit dem Militärischen leiden und die davon sich besonders angezogen fühlen, auch was ich gut nachvollziehen kann. Aber wo ich mir denke, so dieses Ambivalenzmanagement, so diese Kultur auf der Grenze auch unterwegs zu sein, einerseits von außen zu kommen, andererseits irgendwo auch dazu zu gehören, was auch nötig ist, um überhaupt gelingende Beziehungen dort aufbauen zu können. Das braucht auch eine besondere Sensibilität, die man erlernen muss.
Interessant. Vielleicht kommen wir mal jetzt auf Ihre eigentlichen Thesen, die Sie geäußert haben, beziehungsweise auf aktuelle friedensethische Debatten, wo es ja genau auch darum geht, also Ambiguität, Ambivalenz, Management beziehungsweise Sensibilität für unterschiedliche Argumentationslagen, was ja jetzt zur gegenwärtigen Stimmungsumschwunglage gehört, ist auch, dass so bestimmte Klassiker wie Frieden schaffen ohne Waffen plötzlich als naiv gelten, friedensethische Grundüberzeugung plötzlich nicht mehr laut geäußert werden. Ein Freund von mir, nicht Theologe, hatte versucht, kürzlich mit Freunden beim abendlichen Zusammensein mal Friedensethik irgendwie einzubringen, ist gnadenlos gescheitert. Sie haben nochmal einen sehr präzisen Blick geworfen auf kirchliche Orientierung. Also es gibt ja eine ganze lange Geschichte von Versuchen kirchlicher Texte, irgendwie was Sinnvolles zu sagen. Einerseits, es gibt die Bundeswehr, es gibt die NATO, da sind wir jetzt auch nicht gegen. Andererseits haben wir ganz starken friedensethischen Impuls. Ganz viele Pastoren und Pastoren, sagen wir auch unserer Generation noch, sind zutiefst geprägt worden, überhaupt erst zur Kirche, zur Theologie gekommen, über die Friedensbewegung der 80er Jahre. Wie nehmen Sie sozusagen die letzten Positionsbestimmungen, das sind ja jetzt keine kirchenamtlichen Gesetze oder so, aber doch Orientierungshilfen, Positionsbestimmungen der evangelischen Kirche war jetzt in dieser neuen Situation?
Ja, wir kommen ja her aus einer relativ fragilen Kompromissbildung. Also der deutsche Protestantismus hat 50 Jahre friedensethische Arbeit im Jahr 2007 abgeschlossen in dieser großen, bedeutenden Denkschrift Aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Ich sage 50 Jahre friedensethische Arbeit abgeschlossen, weil diese Debattenlage sich Mitte der 50er Jahre herausgebildet hat im Zuge der Auseinandersetzung um die Wiederbewaffnung Deutschlands und um die beginnende atomare Rüstung. Und damals gab es eben dieses große Lager in der Tradition der bekennenden Kirche, der kirchlichen Bruderschaften stehend, dass einen entschiedenen Pazifismus eingefordert hat, insbesondere Widerspruch gegen die atomare Rüstung, und die andere Seite, etwas holzschnittartig, die verantwortungsethische Seite, von der man sagen kann, dass sie der Meinung war, dass die Freiheit auch mit militärischer Abschreckung und damit in der Konsequenz auch mit atomarer Abschreckung verteidigt werden muss, gerade um den Frieden zu bewahren und um jedem möglichen Gegner vor Augen zu halten, dass der Preis eines Angriffs inakzeptabel hoch wäre. Beide Lager verbunden in der Ausrichtung darauf, Frieden zu fördern, zu erhalten, zu bewahren, und doch mit unterschiedlichen Mitteln. Diese Lager haben sich über Jahrzehnte aneinander abgearbeitet, einander bekämpft. Allerdings in dieser Denkfigur der Komplementarität, sozusagen des sich gegenseitig Ausschließens, aber doch aufeinander angewiesen Seins, waren sie miteinander verbunden. Und diesen sozusagen Kompromiss eines kategorischen Pazifismus und einer Verantwortungsethik ist in der Denkschrift 2007 dann zum Austrag gekommen. Eigentlich war die 2007er Denkschrift ja sowas wie eine Antwort auf die ersten 15 Jahre militärischer Interventionen, humanitärer Interventionen. Und man hatte mit diesem Leitbild des gerechten Friedens die Wirklichkeit der Interventionskriege vor Augen. In Afghanistan 6 Jahre, 2007 schon, aber auch die Balkankriege der 90er Jahre, hat sich gefragt, welche Rolle kann militärische Gewalt dort spielen? Und man sagte, sie kann immer noch letzter möglicher Ausweg sein, aber unter einer besonderen Priorität der Gewaltfreiheit und einer rechtlichen Einbindung, Frieden durch Recht. Das war der Stand 2007.
Wenn ich kurz eingreifen kann, rückfragen. Also nach dem Ende des Kalten Krieges sozusagen, die neue Konfliktlage, es gibt nicht mehr diese beiden großen Lager, die sich dann eben mit Atomwaffen so bedrohen, dass kein Krieg möglich ist. Und dann auch nochmal ein kleines Thema natürlich, aber das werden wir jetzt nicht ausführen können. Durch die Wiedervereinigung wurde natürlich die ganze Frage von Militärseelsorge nochmal ganz massiv. Und auch eben so dieser Kompromiss zeigte sich, wie brüchig er ist oder wie heikel er ist. Und dann eben genau durch diese Situation, es kommen begrenzte regionale Kriege und die werden beendet, wie zum Beispiel im Jugoslawienkrieg, eben durch Gewalteinsatz, der dann aber legitimiert sein muss durch völkerrechtliche Bestimmungen oder durch UNO-Mandate. Habe ich das richtig so ungefähr richtig verstanden? Ne?
Genau, die UN-Ordnung sieht ja ein grundsätzliches Gewaltverbot vor, von dem es eigentlich nur wenige Ausnahmen gibt. Die erste klassische Ausnahme ist die Selbstverteidigung. Und eine damit verbundene Nothilfe, das ist genau das, was wir im Moment im Ukraine-Krieg erleben, allerdings auch nach der UN-Ordnung, nur als ein subsidiäres Notrecht, bis der UN-Sicherheitsrat den Fall an sich zieht und im gegebenen Falle eine militärische Aktion nach Kapitel 7 der UN-Charta einleitet, was nur funktioniert, wenn der UN-Sicherheitsrat funktionsfähig ist, was er weder im Kalten Krieg letztlich war, noch jetzt ist mit Russland und China als Vetomächten. Ne? Das ist die zweite Ausnahme vom Gewaltverbot, also militärische Gewalt auf Anordnung des UN-Sicherheitsrates. So etwas war beispielsweise der Einsatz in Afghanistan, ist jetzt der Einsatz in Mali, also wo es ein UN-Mandat gibt und die internationale Gemeinschaft stellt für eine Peacekeeping oder Peace-Enforcing Intervention der militärische Kräfte zur Verfügung. Und die dritte Ausnahme, hochgradig umstritten, wäre im Vorliegen von genozidaler Gewalt eine internationale Schutzverantwortung, um dem Genozid Einhalt zu gebieten. Auf diesem Ticket hat in gewisser Hinsicht ja jetzt Putin seine Kriegsfahrkarte gelöst, weil er die Suggestion erweckt hat, in der Ukraine würde von ukrainischen Kräften ein Genozid verübt und er müsste jetzt unilateral ohne Mandatierung des UN-Sicherheitsrats eingreifen. Man merkt, dass die Rhetorik dieser Formulierung auch in der Realpolitik sozusagen den Anschein von Rechtlichkeit erzeugen soll. Und so ist also die Grundidee, dass militärische Gewalt rechtlich ganz erheblich eingeschränkt und begrenzt wird und nur als mandatierte militärische Gewalt überhaupt noch plausibel wird. In dieses System hat sich dann ja auch die Bundeswehr eingepasst, indem sie spätestens seit 2011 sich als Interventionsstreitkraft neu aufgestellt hat und zum Beispiel gesagt hat, für asymmetrische Interventionskriege brauchen wir keine Luftabwehr. Und sie hat seit 2011 ihre taktische Luftabwehr abgegeben, was uns jetzt oder den Inspekteur des Heeres zur Feststellung verleitet hat, dass wir vollkommen blank dastehen und uns in keiner Weise gegen Angriffe aus der Luft verteidigen könnten.
Nochmal zurück, also 2007 diese Denkschrift, die diesen Kompromiss neu aushandelt und formuliert. Wie ist es denn danach weitergegangen? Weil ich finde das insofern interessant, weil in der Öffentlichkeit, in der medialen Öffentlichkeit immer so der Eindruck entsteht, Protestanten, evangelische Kirche, das ist alles so Pazifismus, mehr oder weniger, dass doch dahinter aber doch relativ differenzierte Debatten gibt, auch hitzige Debatten gibt, wird nicht immer wahrgenommen. Deshalb finde ich nochmal interessant, die nächsten Schritte von Ihnen dargelegt zu bekommen, damit man das besser versteht.
Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, hitzig ja, differenziert.
Auch nicht immer.
Differenziert nur in Grenzen. Naja, was natürlich im Hintergrund, der sich an 2007 anschließend Debatten stand, das war die Wahrnehmung, dass durch die sogenannten humanitären Interventionen, denken wir an 20 Jahre Krieg in Afghanistan, denken wir an die Situation im Irak seit dem amerikanischen Krieg von 2003, denken wir an die Libyen-Intervention von 2011, dass also alle diese hochgemuten humanitären Interventionen, die Menschenrechte bauen sollten, liberalen Werten und der Demokratie zu ihrem Recht verhelfen sollten, dass die eine unfassbare Spur der Gewalt hinterlassen haben und eigentlich das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie intendiert hatten. Und diese Wahrnehmung, die ist vollkommen zutreffend mit dem Rückzug aus Afghanistan im Sommer 2021. Ist diese Epoche nämlich eines liberalen Interventionismus zu Ende gegangen und innerhalb der Kirchen gab es eine beständige und mit der Zeit immer lauter werdende Kritik, dass dieser Einsatz militärischer Gewalt letztlich nicht verantwortbar ist und ich würde sagen, vollkommen zu Recht. Das hat pazifistischen Kräften innerhalb der evangelischen Synoden Auftrieb gegeben. Und man hat versucht, die evangelische Friedensethik in Richtung eines grundsätzlichen Pazifismus weiterzudenken, wo man sozusagen diese Grundhaltung der Denkschrift, militärische Gewalt als rechtserhaltender Gewalt, im extremen Ausnahmefall, nochmal hinterfragt und sagt, es kann eigentlich keine Situation mehr gedacht werden, wo militärische Gewalt wirklich legitim ist. Man hat dabei an dieses Szenario in Interventionen gedacht und findet sich plötzlich in einer Welt wieder, wo plötzlich ganz klassische Landesverteidigung gedacht werden muss. Darauf ist diese pazifistische Friedensethik letztlich nicht vorbereitet. Und das ist es, was wir im Moment auch sehen. Wo auch sehr grundsätzlich das Recht der Ukraine in Frage gestellt wird, sich überhaupt verteidigen zu sollen, zu dürfen. Was ist der Preis der Verteidigung? Und die Frage gestellt werden, ist es eigentlich legitim oder ist es vielleicht sogar geboten, der Ukraine in Nothilfe zur Hilfe zu kommen?
Also, das finde ich, wenn ich das so kurz rückfragen darf, das finde ich eine interessante Wahrnehmung. Das hatte ich jetzt nicht so im Blick. Also, dass der pazifistische Durchbruch in kirchlichen Beratungen, jetzt bin ich auch schon so Militärjargon, damit zu tun hat, dass dieser expansive Liberalismus, nicht? Also wir machen Demokratiebuilding in anderen Nationen und dazu marschieren wir dort ein. Das ist diskreditiert, sozusagen diese Form von expansiven imperialistischen Liberalismus, würden vielleicht manche sagen, das hat eben diese Form von militärischer Gewaltausübung diskreditiert. Das hat die Möglichkeit gegeben, dass der Pazifismus, der ja auch schon ein bisschen geschwächelt hat, muss man ja sagen, zwischendurch, nochmal neu Auftrieb bekommen hat. Und nun aber geht es wieder zurück. Und eine ganz andere liberale Frage, grundliberale Frage stellt sich, jetzt weniger sozusagen, wie bauen wir woanders Demokratien auf, sondern wo kann sich eine Demokratie verteidigen gegenüber einem hochaggressiven imperialistischen Aggressor? Wie wäre denn da Ihre Position?
So grundsätzlich müssen wir akzeptieren, dass das Politische immer nur in umgrenzten Gestaltungsräumen überhaupt funktionsfähig ist. Das heißt, Die ganz starke Fokussierung auf liberale, individualistische Freiheitswerte ist überhaupt nur plausibel, wenn sie in einem Horizont, in einem Kontext politischer Gemeinschaften gedacht werden kann. Und das sind natürlich Einsichten, die vor allem innerhalb der Kirchen doch stark umstritten sind. Wir denken an die Reflexion im Umfeld der großen Fluchtbewegungen etwa nach 2015, wo ja zumindest emotional oder habituell so Denkfiguren wie eine Welt ohne Grenzen, kein Mensch ist illegal, No Borders Movement, doch wenn nicht argumentativ vertreten wurden, aber doch eine gewisse Attraktivität hatten. Und da war nicht Volodymyr Zelensky der Held, sondern vielleicht Kapitänin Rakete, die eben diesem menschenrechtlichen Individualismus auch zum Durchbruch verholfen hat. Und auf einmal finden wir uns in einem Kontext wieder, in dem Staaten Krieg führen, Staaten angegriffen werden und politische Gemeinschaften sich organisieren müssen, um Widerstand zu organisieren. Alles das ist evangelischer Ethik klassisch natürlich überhaupt nicht fremd, aber es ist uns fremd geworden. Und die Attraktivität pazifistischer Denkfiguren für evangelische Synoden lag darin, dass man solche Konfliktszenarien nicht mehr mitbedenken musste, weil wir in einem politischen Kontext gelebt haben, andere für unsere Sicherheit gesorgt haben und wir ganz gut davon gelebt haben, dass unsere Streitkräfte vor sich hin dümpeln. Manchen sind auch nicht funktionsfähige Streitkräfte angenehmer als funktionsfähige Streitkräfte. Wir mussten uns darüber nicht viele Gedanken machen. Und plötzlich merken wir, dass es in der Bundeswehr sogar an so etwas wie gebricht, dass man für einen halben Gefechtstag Munition hat. Also selbst die basalen Dinge nicht funktionieren. Das ist nicht weiter schwierig. Wenn man im Frieden lebt, wenn einem der Krieg auf den Leib rückt, fängt es an, ungemütlich zu werden und man muss sich darüber Rechenschaft geben.
Sie haben gerade das Wort Kontext benannt und mir scheint, dass das für Sie eine zentrale Kategorie ist. Ich erlebe das, ich bin da wirklich nicht in diesen friedensethischen Debatten im Detail drin gewesen. Das war nicht meine Hauptbaustelle, aber ich erlebe natürlich bei kirchlichen Debatten und auch bei anderen Debatten sozusagen in moralischen Milieus, gibt es ja auch außerhalb der Kirche, dass es viel zu sehr schnell geht auf hehre absolute Prinzipien und natürlich auch verbunden mit einer gewissen Emotionalisierung, dass aber die jeweiligen Kontexte nicht immer gleich mitbedacht werden. Wäre das für Sie wäre das eigentlich Ihr Plädoyer, unabhängig davon, was man jetzt im Einzelfall entscheidet, dass man grundsätzlich viel stärker bei diesen friedensethischen Debatten auf den jeweiligen Kontext sich konzentriert und fokussiert und ein bisschen Abstand nimmt von allzu absolutistischen Proklamationen?
Ja, also unser klassisches Leitbild des gerechten Friedens geht ja davon aus, dass es eine relativ homogene, rechtlich bestimmte Weltordnung gibt, in der die Akteure als Rechtsgenossen miteinander agieren, sich in einem gemeinsamen Rechtsrahmen verbunden wissen. Es ist letztlich eine homogene Welt. Aber in dieser homogenen Welt leben wir nicht. Wir leben in einer Welt voller Konflikte, in der jetzt die eine Seite grundsätzlich die Rechtsgenossenschaft aufkündigt und sagt, wir melden uns aus diesem Rechtsverhältnis ab. Und plötzlich gibt es keine sanktionierende Instanz mehr, so wie es das innerstaatlich gibt, wo man vom Rechtsstaat im Rechtsstaat davon ausgehen kann, dass es eine staatliche Instanz gibt, die es sanktioniert, wenn das Recht nicht eingehalten wird. Das gibt es nicht. Deswegen müssen wir sozusagen die Orte genau bedenken, an denen Konflikte sich ausbilden, und müssen unsere Gestaltungsspielräume sehr genau bedenken, unsere Möglichkeiten sehr genau bedenken, ohne unsere normative Grundorientierung am Frieden und am Recht grundsätzlich aufzugeben. Aber sie muss runtergebrochen werden, so dass sie Antworten geben kann in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Das ist ganz interessant, weil das nicht sozusagen eine bellizistische These, also eine den Krieg verherrlichende oder den Konflikt zum Normalzustand erklärende These wäre, dass man eine kontextsensible Ethik pflegt. Es kommt aus einem ganz anderen Kontext, eine Grundforderung einer feministischen Ethik, die auf Beziehungen achtet, die auf Fürsorgeverhältnisse, auf Verantwortlichkeiten achtet und gerade den Anspruch erhebt, nicht mit abstrakten Prinzipien über besondere Kontexte auch hinwegzugehen. Aber gerade diese Kontextsensibilität muss die evangelische Friedensethik neu lernen. Sie kommt aus einer ehrwürdigen Tradition, in der das bedacht wurde.
Sagen Sie mal ein paar Namen oder Positionen, mit denen man das verbinden könnte?
Ja, es sind eigentlich in gewisser Hinsicht sogar voraufklärerische Positionen. Und wenn wir jetzt sagen, dass die evangelische Friedensethik Leitbild des gerechten Friedens ganz stark durch Impulse der Philosophie Immanuel Kants geprägt ist, dann sind das Gestalten, die im Horizont der Aufklärung aber Widerspruch auch gegen Abstraktionen eingelegt haben. Also ich denke an die an den Aphoristiker Lichtenberg aus Göttingen etwa. Natürlich ein Mann der Aufklärung, aber ein Mann, der das Kleine, das Geschichtliche gesehen hat. Ich denke an die französische Moralistik. Also einer meiner Lieblingssätze des großen Herzogs von La Rochefoucauld: Die größte aller Weisheiten ist es, den Preis einer jeden Sache zu kennen. Ein wunderbarer Satz. Brechen wir ihn mal runter auf eine Frage der Rechtsdurchsetzung. Fragen wir uns, hatte die Ukraine das Recht, sich die Bündniskonstellation auszuwählen, in der sie sich politisch bewegen möchte? Die Russische Föderation hat Verträge unterschrieben, in denen der Ukraine dieses Recht zugebilligt wird. Und es ist ein Recht, das in Geltung ist. Aber wie steht es, wenn dieses Recht nicht anerkannt wird? Wer ist bereit, den Preis dafür zu bezahlen, dieses Recht durchzusetzen? Oder wäre es an bestimmten Punkten vielleicht weiser zu sagen, der Preis für die Rechtsdurchsetzung wäre so groß, dass wir ihn jetzt nicht bezahlen müssen. Und wir achten darauf, was in dem gegebenen politischen Kontext möglich und sinnvoll ist. Und hätte man dann vielleicht antizipierend sich den Gegebenheiten stellen können. Also das Drehbuch für den russischen Angriffskrieg war im Prinzip relativ klar. Wir haben es bloß nicht ernst genommen. Es war seit vielen, vielen Jahren öffentlich kommuniziert, aber man wollte es im Westen nicht hören. Und sowas meine ich. Ja.
Aber das finde ich interessant, weil ihr Plädoyer grundsätzlich mir eindeutig, mir sympathisch ist. Mir fallen auch andere Autoren aus dem Schottland des 18. Jahrhunderts ein, die in diese Art gedacht haben, nicht immer so deutsch prinzipientheoretisch, sondern auf Kontexte hin. Aber das ist ja nicht so leicht. Also erstens sind wir plötzlich in einem neuen Kontext und da muss man ganz schön schnell sich umorientieren. Und andererseits sind wir ja gar nicht in einem komplett neuen Kontext, sondern genau diese Art von Aggression ist ja jetzt nicht gerade vor ein paar Wochen erfunden worden, sondern die hat sich ja auch schon vorher in Georgien, in Tschetschenien massiv formuliert und dargestellt. Also wie kriegt man es denn hin? Gar nicht so leicht, diese eigene Kontextualisierung ja für sich selber so klar zu kriegen.
Ja, man kann, wenn man dieser Spur auch folgt, sich das sehr schön deutlich machen. Es ist wie bei einem Kippbild. Man schaut auf das Bild und sieht ein Muster. Dann kippt das Bild langsam und ab einem bestimmten Punkt fällt einem das andere Muster in die Augen. Das ist schon vorher da, aber wir haben es nicht gesehen. Ich will sagen, das liberale Framework, in dem wir ethisch gedacht haben und dem ja letztlich auch die Politik der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union verpflichtet war, hat uns daran gehindert, die neokolonialen Kriege Russlands als solche Vielleicht haben wir sie gesehen, wir haben sie aber nicht als solche bezeichnet. Wir wollten sie vor allem nicht als solche bezeichnen, weil sie diese Perzeption des Politischen eigentlich in Frage gestellt haben, an die wir uns gewöhnt hatten und die uns auch zunächst mal genützt hat, mit der wir sehr gute Geschäfte gemacht haben. Unser Bild Friede durch Interdependenzen, durch ökonomische Verflechtung, mit dem haben wir selbst ganz gut gelebt und von dem haben wir selbst ganz gut gelebt. Und plötzlich ist der Einbruch der Zeit in das Spiel. Plötzlich befinden wir uns in einem Kontext wieder, wo dieses Muster vollkommen unplausibel geworden ist. Es gab die Stimmen seit langem, die genau das auch als Analytiker gesehen und beschrieben haben, also die realistische Schule der internationalen Beziehungen, die vor allen Dingen die Großmachtbeziehungen als machtbasierte Nullsummenspiele sieht. Also der amerikanische Forscher John Mersheimer beispielsweise 2014 einen vielbeachteten Aufsatz in Foreign Affairs geschrieben, warum der Westen am Krieg in der Ukraine schuld ist, 2014. Und er hat dort das Drehbuch bis ins Einzelne durchbuchstabiert, dem dieser Krieg jetzt folgt. Sein Bild hat andere Unplausibilitäten. Man kann das nicht nur mit einer Denkschule sozusagen analysieren, aber wir wollten insbesondere diese Aspekte der Analyse nicht hören und nicht sehen. Und wir wollten diesen Kontext insbesondere nicht wahrnehmen.
Ja, ich habe in meiner Corona-Klausur eines meiner alten ewigen Lieblingsbücher nochmal vorgeholt von dem polnischen Journalisten Richard Kapuczynski. Der hat 1991 als Pole hat er die sich auflösende Sowjetunion besucht und ein großes Buch geschrieben, eben über auch die Freiheitsbewegung in den einzelnen sich ablösenden Teilrepubliken, Georgien, Ukraine und so weiter. Imperium heißt das Buch und beschreibt eigentlich im Grunde das, Sowjet-Russland ist Russland ein Imperium, Demokratie kommt, Minderheiten oder Teilrepubliken versuchen sich zu lösen und das Imperium reagiert eben wie ein Imperium reagiert. 1990 hatte das einfach sozusagen in Ortsbegehung, in sehr, sehr eindrücklichen Reportagen beschrieben. Was mich nochmal dazu geführt hat, zu überlegen, wie komme ich denn aus meiner eigenen Wirklichkeitsverengung? Wie kann ich denn eigentlich die Kontexte so wahrnehmen, dass ich dann eben auch in der Lage wäre, ethische Prinzipien darauf anzuwenden? Eins hieße doch sicherlich wohl, auch eine alte Figur evangelischer Ethik, sich selber auch ein bisschen stärker zu misstrauen und der eigenen Weltwahrnehmung, weil die eben sehr, sehr Interesse geleitet ist und vieles ausblendet und vielleicht doch nochmal mit mehr Interesse Stimmen aus anderen Ländern wahrzunehmen und zu hören.
Ja, man muss sagen, dass wir insbesondere auch, denke ich, im deutschen Protestantismus relativ provinziell unterwegs sind. Selbst unser Leitbild des gerechten Friedens in der Art, wie wir es ausgearbeitet haben. Also ich habe große Hochachtung davor, das muss ich jetzt wirklich auch mal betonen, Wolfgang Huber und Hans-Richard Reuter, die diese Ethik entwickelt haben, ganz ausgesprochen solide und mit einer hohen Plausibilität. Aber das ökumenische Leitbild des gerechten Friedens fühlt sich schon deutlich anders an. Und man schaut da auf diese kantianisch-rechtsethischen Figuren doch auch mit einem gewissen Staunen, die wir in Deutschland pflegen. Also im internationalen Kontext spielen dann Fragen von Verteilungsgerechtigkeit eine viel größere Rolle. Also dieses ungeheure Vertrauen auf das positive Recht, auf eine faktische Rechtsordnung, die kann man im internationalen Kontext vor allem aus der Brille des globalen Südens gesehen natürlich überhaupt nicht teilen, weil man selbst sozusagen auf der Schattenseite dieser internationalen Ordnung gestanden hat. Dort ist das Leitbild des gerechten Friedens also viel stärker auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit bezogen, viel fordernder auch gegenüber den reichen Nationen des Westens und des Nordens formuliert. Also man merkt da Brüche und Fissuren in diesem Konzept, das sein monolithisches Aussehen auch unterlaufen, uns nochmal sehr viel deutlicher auf die Standortgebundenheit, auch das sozusagen eine Figur der Kontextualität hinweisen. Das sind sehr spannende Prozesse, die wir in Deutschland noch nicht so richtig, zumindest in unsere friedensethische Reflexion, Frage der Postkolonialität etwa mit eingepreist haben. Aber es ist die gleiche Baustelle, an der wir da unterwegs sein müssten.
Ich versuche mal, Bogen zu schließen zum Schluss hin. Und von den kirchlichen Debatten nochmal zurück auf Ihre Arbeit als Militärdekan. Zum einen natürlich die Frage, was wird eigentlich an kirchlichen Impulsen überhaupt in der Bundeswehr wahrgenommen? Ich habe manchmal die Wahrnehmung, intern geht das immer hoch her, links und rechts und oben und unten und ist für Spannung gesorgt. Was dann außen wirksam wird, ist relativ gering. Also das ist so die eine Frage, was wird eigentlich gehört? Und das Zweite, wo würden Sie sagen, wo können eigentlich Soldatinnen und Soldaten, junge Offiziersanwärter, Offiziersanwärter, wo brauchen die was von Ihnen oder wo verlangen die auch was von Ihnen? Von all diesen Gedanken, die wir jetzt so ausgetauscht haben, welche Impulse sind für die eigentlich interessant? Was könnten Sie an ethischer Orientierung denen bringen, wo jetzt nicht nur die Behauptung ist, der evangelischen Kirche, das ist jetzt gut für euch, sondern wo sie den Eindruck haben, nee, das trifft auf offene Ohren und wird intensiv dann auch wahrgenommen und diskutiert.
Also nach meiner Erfahrung haben Soldatinnen und Soldaten hohen Respekt vor der Arbeit der Militärseelsorger, weil sie eine Dimension in den militärischen Alltag einbringen, die sonst nicht vorkommt. Es können Identitätsfragen diskutiert werden. Wer bin ich als Soldatin, als Soldat? Was ist mein Wertekompass? Wofür stehe ich unbedingt ein? Wo spüre ich unbedingte Verpflichtung? Was ist eine Gewissensfrage? Und selbst in einem säkular geprägten Umfeld fällt auf, dass die Sprache, die zur Verfügung steht, um solche Fragen überhaupt zu bearbeiten, in unserem kulturellen Kontext eine christlich geprägte Sprache ist. Und das ist etwas, was wir mitbringen, wenn wir auch als einzelne Akteure diese Sensibilität und auch den Bildungskontext mitbringen in solche Debatten rein, dass wir sozusagen 2000 Jahre Erfahrung, normativer Reflexion, erfahrungsgesättigt aussprechen können, und zwar so geschmeidig, dass wir es in die Problemhorizonte und in die Fragehorizonte der Soldatinnen und Soldaten reinsprechen können. Das geht letztlich nur über Beziehungen, indem man selbst vertrauenswürdiger Partner, vertrauenswürdige Partnerin ist. Deswegen ist bei mancher Kritik an Überidentifikation ist die Zugehörigkeit der Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger ein wichtiger Punkt, weil er Vertrauen ermöglicht. Und dann kann man Fragehorizonte einspielen. Und dann kommt man auch an den Punkt, wo man in der Sprache des Bekenntnisses agieren kann. Immer wenn wir an Fragen von Gewissensentscheidungen kommen, merkt man, dass ein persönlicher Glaube eine entscheidende Ressource ist, um mit Verantwortung umgehen zu können. Das merken die Soldatinnen und Soldaten. Und es gibt kaum Gesprächspartner, die diese Dimension mitbringen. Das ist sozusagen die Netzwerkperspektive an der sozialen Basis, wenn ich unterrichte, wenn ich im Gespräch bin, wenn ich Besuche mache. Die Frage auf der politischen Ebene ist auch nochmal eine andere, aber dort auch in ähnlicher Weise. An Moralisierung herrscht kein Mangel in unserer Zeit, aber wo sind Akteure, die eine normative Sprache sprechen, die erfahrungsgesättigt ist und die anschlussfähig ist an Entscheidungsprobleme? Grundsätzlich können die Kirchen das, ob sie das immer wirklich im Einzelfall so machen, das ist eine andere Frage, aber grundsätzlich bringen die Kirchen was mit, und selbst ein Satz wie der von Margot Käßmann, der Soldatinnen und Soldaten so furchtbar aufregt, wie nichts ist gut in Afghanistan, also begegnet mir heute immer noch 12 Jahre, nachdem er ausgesprochen wurde, aber im Rückblick muss man ja sagen, dass dieser Satz ein Problempotenzial angesprochen hat, das also sehr, sehr viel Verstörung in das System reingebracht hat und damit segensreich gewirkt hat. Und wer kann solche Sätze sprechen? Mir fallen nicht viele Akteure ein, die das können.
Dazu nur die lustige Geschichte, dass mein alter, leider schon verstorbener Vater zufälligerweise im Gottesdienst war, als diese Predigt gehalten wurde von Margot Kiesmann, und er das mich am nächsten Tag anrief und das und riecht doch ziemlich konservativer Herr, ich will es mal sagen. Und überzeugtes CDU-Mitglied und so, also wirklich kein Pazifist, und hatte diesen Gottesdienst erlebt und hatte diese Predigt und fand alles wunderbar. Und die Skandalisierung des einen herausgelösten Satzes, die hatte er natürlich in dem Vollzug des Gottesdienstes gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber das Interessante ist natürlich, dass es dann auch ein solcher Spitzensatz nur funktionieren kann, wenn er dann tatsächlich in einer irgendwie gearteten Art von Beziehung auch ausgesprochen wird. Also dann sind wir aber schon wieder bei einer ganz normalen pastoralen Begegnung, in der dann manches möglich ist, wenn das Vertrauen da ist. Das ist dann vielleicht nichts für die große Öffentlichkeit, aber dann doch für die alltägliche Arbeit in der Bundeswehr als Militärseelsorger.
Also definitiv, ja. Ich meine, das ist die Basis von allem. Ich würde sogar sagen, dass das ein ekklesiologisches Prinzip ist. Also das Bild der Kirche auch im politischen Raum deutlich zu machen. Also ich meine immer zu merken, wenn es an die Grundfragen des Zusammenlebens geht. Also im Englischen gibt es ja die schöne Unterscheidung Politics, Policy und Polity. Mhm. Die Polity-Fragen sind die Grundlagenfragen dessen, was das Gemeinwesen zusammenhält. Da hat die Kirche als einer der wenigen Akteure mit großer Reichweite, mit gesamtgesellschaftlicher Reichweite, mit Systemreichweite viel zu sagen, wenn sie den Mut hat, es auf den Punkt zu bringen. Wenn sie Politics macht, dann wird es schwierig. Ja? Aber deswegen würde ich sagen, selbstbewusst an dieser Stelle stehen und die eigene Rolle im politischen Raum einnehmen. Das heißt nicht, dass man immer Zustimmung empfinden wird. Wir sind auch ein Stachel. Da sind mir die alten pazifistischen Militärseelsorger manchmal wirklich sehr, sehr kostbare Brüder. Ich kenne einige von ihnen, die in diese Debatten ihr Leben reingehauen haben. Und auch das respektieren Soldatinnen und Soldaten sehr, wenn sie merken, da ist keine Ideologie, sondern da steht ein lebendiger Mensch aus Fleisch und Blut dahinter, der sich das was kosten lässt. Und das verbindet sie, also ihr eigenes Berufsethos mit diesem Ethos.
Vielen Dank. Das war ein schönes, reiches Gespräch, ganz vielfältig. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass der Oberstleutnant recht haben möge, aber ich weiß es nicht. Ich glaube aber, für all das, was passiert, und das ist noch völlig unabsehbar, waren das sehr interessante, orientierende Gedanken. Vielen Dank, lieber Roger Mielke, und alles Gute, viel Glück und viel Segen für Ihre Arbeit.
Dankeschön, Herr Clausen. Hat mir auch sehr viel Vergnügen gemacht. Alles Gute Ihnen.